Amens. Preis dem Herrn. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag werden wir das Thema haben, bleibe mit Gott verbunden. Und dann am Samstag werde ich darüber sprechen, über die faulen Wurzeln des Glaubens. Wenn wir nicht radikal die Wurzeln rausholen aus unserem Leben, aus unserem Alltag, dann wuchert immer wieder Unkraut, kommt hoch. Und am Sonntag habe ich dann morgens das Thema, gehe Gottes Wege. Und um 15 Uhr haben wir dann einen Taufgottesdienst im Tegeler See. Wir haben einige Täuflinge, die sich bereit erklärt haben, öffentlich Christus zu bekennen und Zeugnis zu geben von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Ich lade alle ganz herzlich ein. Also am Sonntag, jetzt 8. September um 15 Uhr. Herzlich eingeladen. Mein Thema heute ist, du bist Gott sehr wichtig. Very important. Du bist sehr wichtig. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Und ich muss sagen, ja, ich habe eigentlich mich was anderes vorbereitet, aber irgendwo bin ich dann bei der Taufe gelandet, auch heute jetzt in der Predigt. Du bist getauft, du kannst nachvollziehen und sagen, danke Jesus, ich habe einen Bund eines guten Gewissens mit Gott geschlossen und ich kann jetzt ja in den Himmel spazieren. Ich weiß den Weg, ich kenne den Weg, ich bin den Weg gegangen, ich gehöre zur Familie Gottes, ich bin einverleibt in Jesus Christus. So, aber zuerst mal der Gedanke, den mich hier am Anfang beschäftigt hat, wir sind teuer erkauft. Du hast Gott nicht billig. Glaub mir das. Du hast ihn seinen Sohn gekostet. Du hast den Heiligen Geist gekostet. Der Himmel ist leer. Gott hat seinen Geist, damit wir vollendet werden und wirklich das Ziel erreichen. Du bist ja nicht einfach gewesen. Damals, als du irgendwo in der Urzeit gelebt hast, vor Grundlegung der Welt. Gott hat uns schon erwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann hat er uns hier in dieser Erde, auf dieser Welt platziert. Und hier sollen wir die Erde für Gott erobern. Durch unser Dasein, durch unser Leben. Und du bist Gott sehr kompliziert. Ich sage dir nur eines, sei nicht schockiert. Wir sind so kompliziert, so umständlich, bis wir das begreifen, bis wir das erfassen, bis wir das alles verstehen. Also du hast Gott sehr viel gekostet. Du bist was Besonderes. Gott liebt dich bedingungslos. Du hast in den Augen Gottes einen ganz hohen Stellenwert. Du bist so wertvoll in meinen Augen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Ich heiße im Himmel nicht Johannes Matthäus. Ich werde einen anderen Spitznamen haben. Weißt du, Gott kennt uns bei unserem Namen, was wir am Anfang ja, der Schöpfung gehabt haben. Als noch kein Regenwurm, kein Regentropfen und nichts war, kein Sonnenstrahl, da hat Gott uns schon gewollt, geplant und vorbereitet und uns schon den Namen gegeben. Ja, Gott hat uns einen besonderen Namen gegeben und jeder hat seinen Namen. Unsere englischen Geschwister, wenn ich so bei farbigen Geschwistern irgendwo evangelisiere, die haben dann auch noch, also vom Englischen her, Schwester Joy, Schwester Hope und so weiter. Das sind also noch schöne Namen noch dazu. Vielleicht bist du auch Bruder Hoffnung und Bruder Freude oder Schwester Freude. Ja, klingt in Deutsch nicht so gut, aber trotzdem im Himmel, in der himmlischen Sprache, da klingt es wunderbar. Für dich gab Gott alles, er gab seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Er gab uns den Heiligen Geist. Und ich sage dir noch etwas, er hat sogar Israel für dich und mich geopfert. Meine Bibel sagt, er opfert Völker für uns. Israel. Israel wurde zerstreut in alle Welt, damit das Evangelium bis nach Hinterdupfing kommt. Irgendwo zu den Germanen, zu den Sachsen, zu den Friesen und was weiß ich, zu den Skandinaviern oder wo auch immer. Die Juden wurden zerstreut in alle Welt. Das hat Gott getan. Das ist ein Gnadenwerk. Diese Zerstreuung Israels ist ein Gnadenwerk. Überall, wo es Juden war, das war die Voraussetzung für die Evangelisation, für die Verkündigung des Evangeliums. Sie waren die Brückenbauer. Für dich macht Gott alles. Du bist ein Liebling Gottes. Hör mir gut zu. Freu dich. Kannst dich streicheln und sagen, Gott, ich freue mich, dass du mich so lieb hast. Und die Hauptsache ist, du wirst gesegnet und du erreichst das Ziel. Und das ist die Hauptsache in unserem Dasein hier auf dieser Erde, dass wir vollendet werden, nicht auf einer halben Strecke irgendwo bleiben. Er hat für dich alles getan, für dich vorgesorgt. Ja, du brauchst nur noch kommen und nehmen. Einfach im Angesicht deiner Feinde deckt er dir den Tisch, so steht es in der Heiligen Schrift einmal. Dir soll es wirklich gut gehen, nicht nur hier, sondern deine ganze Ewigkeit entlang. Du sollst nichts vermissen. All deine Wünsche sollen erfüllt werden. Das Beste kommt noch. Brüder und Schwestern, wirklich, wir erwarten nicht irgendwie schlechte Zeiten, sondern fantastische, gute Zeiten, herrliche Zeiten. und auf dich wartet, jetzt halt dich wieder fest und schnall dich an. Ein super Leben, ein fantastisches Leben, das wartet auf dich, wenn du eine ganze Sache mit Jesus machst. Das ist die Voraussetzung. Du sollst sein wie ein Königskind und wie ein Königskind leben. Du bist hier wie ein Prinz, der gerade jetzt herangebildet und herangezogen wird. Du wirst bedient wie ein König und versorgt wie ein König. An dir soll nichts mangeln. Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Das ist, was auf uns wartet. Und ich möchte jetzt Johannes 10, Vers 10 als Einstieg lesen. Und da heißt es, der Dieb kommt zum Stehlen, das ist der Teufel. Er kommt zum Morden und so weiter. Und Jesus sagt, und ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Halleluja. Volles Genüge. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Für mich ist der Teufel ein großer Lügner, verbreitet nur Lügen. Er erzählt, du bist wertlos. Und er redet dir Minderwertigkeitskomplexe ein, diskriminiert dich, er putzt dich runter, du sollst ein schlechtes Gefühl haben, aus dir wird nichts, du kannst nichts und so weiter. Aber das ist nicht der Fall. Es sieht so aus, als wenn ich nichts werde und nichts kann, aber Gott hat aus mich was Wunderbares gemacht. Er hat mich gewollt, vor Grundlegung der Welt. So, er erzählt mir Lügen und Märchen, Gott hat dich vergessen, schau, du betest und da passiert nichts. Er hat kein Interesse an dir, er hat dich abgeschrieben. Für andere macht er alles, aber für dich macht er gar nichts. Und da kriegst du Komplexe. Satan lügt dir was vor. Ja. Siehst du, kannst nichts. Was ist aus deinem Leben geworden? Bist du ein Schwächling? Kannst nicht mal richtig aufstehen morgens, kommst nicht aus dem Bett raus. Ja, und so erzählt er. Du bist ein Versager, wenn du nach Hause kommst. Was war dein Tagwerk? Ja, nur Leerlauf. Das erzählt dir. Und dann erzählt er, du bist eine Niete, du bist gar nichts. Wenn Gott so gut zu dir wäre, ja, wie manchmal ja, zu den Israeliten früher war, aber das ist er nicht, verstehst du, er hat dich abgeschrieben, er kennt dich nicht, will mit dir nichts zu tun haben. Aber Gott hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Ich denke nur an die Geschichte von Paulus, von Saulus damals. Er war ein Pharisäer, ging in die falsche Richtung und dann kommt die Stunde von Damaskus, liegt er auf dem Boden, wird blind und dann kommt Ananias zu ihm und sagt, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Er liegt auf dem Boden und ich sage dir, Bruder, Schwester, wenn du auf dem Boden liegst, wenn du kaputt bist, wenn du fix und fertig bist, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Wenn das auch noch so paradox klingt. Paulus hatte dieses Problem, er hat sogar einen Stachel im Fleisch gehabt. Er hat mit sich selber zu kämpfen gehabt, immer wieder, wenn er ausschlagen wollte, hat er Probleme gehabt. Und Gott sagte ihm, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir vom Teufel nichts vorlügen und nichts erzählen. Du bist ein Versager. Guck mal, bist aber kein richtiger Apostel. Du hast die Gemeinde Jesu zerstört, sie verfolgt und sie gejagt und was weiß ich. Der Teufel will dir erzählen, du bist unnütz. Aber bei Gott bist du wertvoll, Halleluja. Bei Gott bist du wichtig. Ich preise Gott. Er erzählt dir, du bist nicht am richtigen Platz, du hast nicht die richtige Ausbildung, bist nicht in der richtigen Kirche, im richtigen Verein. Du bist mit den falschen Leuten zusammen. Ach, was der dir alles so erzählt. Ziehst sogar noch am fremden Joch womöglich. Arbeitest in der falschen Firma, nicht bei dem Herrn. Oft sieht es so aus, was wir tun, das ist alles so unnötig. Das braucht doch niemand. Manchmal denke ich auch, meine Predigten, wenn ich hier diese Predigt halte, wenn ich Amen gesagt habe, mehr wie 700 Leute hören die Predigt, nachdem ich Amen gesagt habe. Verstehst du, das ist nicht vergeblich. Natürlich, ich sehe das nicht. Ich predige im Glauben. Ich predige ja, zu der unsichtbaren Welt. Ich predige euch hier, aber gleichzeitig weiß ich, dass so viele Leute in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und darüber hinaus, bis nach China hören die Leute die Predigten. Also ich bin zufrieden. Und ich lasse es mir gut gehen. Ich predige das Wort Gottes zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Und der Teufel erzählt immer wieder, was glaubst du, wie er mich manchmal anfängt und sagt, ja, wer hört dir zu? Ich werde nie vergessen, wir haben in Augsburg einen Straßengottesdienst gehabt, so Open-Air-Singen auf der Straße mit Gitarren und anderen Musikinstrumenten gespielt. Und da waren keine Menschen, keiner blieb stehen, alle sind vorbeigegangen. Und manchmal guckten die Geschwister, nicht die Geschwister, manche Menschen hinterm Busch vor. Dann, wir haben den Spatzen gesungen, so hat es ausgesehen, als wenn wir den Spatzen gesungen hätten. Und am Abend, ich war so erstaunt, da kamen drei Leute im Gottesdienst und die haben gesagt, wir haben euch auf der Straße singen gehört. Wir haben die Leute nicht gesehen. Manchmal hören uns Leute und wir sehen sie nicht. Ja, und wir sollen einfach aussehen, den guten Samen des Evangeliums ausstreuen und irgendjemand bleibt hängen. Irgendjemand findet Jesus Christus dabei. So, der Teufel erzählt uns, schon als Kind mochte man dich. Man hat dich abgeschoben, überall bist du durchgefallen. Ja, da fällst du auch bei Gott noch durch, verstehst du? Das erzählt dir der Teufel. Der will dir nur schlechtes Gewissen einreden. Schlimm, wie er manchmal den Leuten zusetzt. Ja, der macht dich fertig. Dir wird Angst und Bange, wenn du so dran denkst. Und du denkst ja, Gott hat mich vergessen. Mir geht's gar nicht so gut. Also mir geht's schon gut, aber manchmal habe ich den Eindruck, mir geht's auch nicht gut. Verstehst du? Glaube dem Teufel kein einziges Wort. Du bist bei Gott wertvoll, wunderbar. Halleluja. Du bist herrlich. Lass dir von ihm keine Minderwertigkeitskomplexe einreden. Gebrauche meine Proklamation, was ich im Internet habe. Du musst nur das Ich sagen. Wenn du sagst, ich bin, darf nichts Schlechtes dahinter kommen. Ich bin geliebt, ich bin anerkannt von Gott, ich bin das und das und so weiter. Ich bin, das ist der Name für Gott in dir, für Christus in dir. Ich bin. So, wir brauchen diese positiven Bekenntnisse und Proklamationen. Nur durch das positive Bekenntnis, durch den Glauben an Gott kannst du wachsen, kannst du stehen. Durch das konsequente Festhalten an den Verheißungen Gottes kannst du jede Enttäuschung verdrängen. Ich bin gerettet. Ich bin erlöst. Wir haben ja gesungen, ich bin erlöst. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber ich spüre nicht, ich bin nur voller Luft vielleicht. Ja, aber ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Der Herr hat mir seinen Odem gegeben. Wir sind ja Kinder seines Willens. Und du kannst nur deine Enttäuschung, deinen Frust verdrängen, jeden Zweifel und so weiter, wenn du proklamierst. Du musst nur sprechen. Du musst den Mund aufmachen, nicht nur, ich glaube. Du musst auch bekennen, wer da glaubt, der redet auch, der spricht. Rede gute Worte und gute Worte verdrängen die Lügen Satans. Eines der Gebote Gottes, der 10 Gebote ist, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Red über dein Leben nichts Negatives. Ich bin krank, ich bin arm, ich bin schwach, ich bin elend. Oh, was weiß ich, was ich alles bin. Wenn du das sagst, dann verherrlichst du den Teufel und gibst dem Teufel recht. Das Gute wird immer siegen. Rede also Gutes über dein Leben, über deine Familie, über deine Kinder, über deinen Körper. Ach, die Hand, verstehst du? Lobe die Hand. Danke Gott für deine Hand, dass du deine Hand bewegen kannst. Du könntest auch eine steife Hand haben. Ja, danke Gott für deine Füße, deine Gelenke. Fang an, Gott zu danken für dein Knie, dass du deine Knie bewegen kannst. Und wenn du Schmerzen hast, jammer nicht über die Schmerzen, sondern ich habe Schmerzen. Das hast du auch. Aber sag, ich habe Gesundheit in mir. Ich habe Leben und Kraft in dir. Also, in mir. Bekenne das Gute, ignoriere das Schlechte, gebe dem Schlechten, dem Argen keinen Raum in deinem Leben, steht in der Heiligen Schrift. Mit den Worten, mit guten Worten, mit guten Gedanken, jagst du dem Teufel zum Teufel. In aller Liebe. Ich werde ein paar Sachen sagen, das wird dich vielleicht schockieren, aber ich muss es jetzt sagen, weil so viele Leute reden negativ über die Gemeinde, über den Pastor, über die Gesellschaft, über die Regierung, über alles Mögliche. Stell dir mal vor, danke Gott, dass du hier lebst und dass du nicht auf Bahamas heute bist. Das ist alles zerstört von diesem Hurrikan. Hiob Kapitel 22, Vers 28, da heißt es, was immer du beschließt, also du, für dich persönlich, was immer du beschließt, es wird gelingen. Auf allen deinen Wegen wird es hell. Was du beschließt, was beschließt du? Triff eine Entscheidung für dein persönliches Leben. Ich will. Und mit deinem Willen steht und fällt alles. Was immer du beschließt, das wird dir gelingen. Das heißt, was immer du Gott bittest, das wird er dir geben. Wäre also konkret. Gott hat dich lieb. Du bist Kind Gottes, du bist Gott sehr wichtig und er hört auf deine Bitten. Sogar auf das kleine Winseln und Jammern und Sauseln und was weiß ich. Guck mal, ein kleines Kind, die Mutter achtet so auf das kleine Baby, schon die kleine Zuckung in dem Mundwinkel und so weiter, weiß, das Kind hat schon Hunger. Verstehst? Gott sieht deine Zuckungen, Gott sieht deine kleinen Wehwehchen und alles, was da ist. Werde konkret vor Gott. Die Kraft Gottes wird durch deine Worte gesteuert. Hör mir gut zu. Die Kraft Gottes wird durch deine Worte gesteuert. Wenn du sagst, ich kann nicht, dann kannst du es nicht. Dann brauche ich dir auch gar nicht mehr weiter predigen und für dich beten. Du kannst nicht. Nützt das ganze Beten nicht. Wenn du sagst, ich kann nicht, dann kannst du es nicht. Dann wird ja auch das Beten und Singen und Loben und alles andere auch nichts bringen. Deine Worte steuern dein Leben. Gottes Kraft wird durch positive oder durch negative Worte gesteuert. Wenn du sagst negative Worte, geht es weg. Wie ein Magnet. Wenn du positive Worte sagst, zieh das an. Es liegt an dir. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich vermag. Sag nicht, ich kann heute nicht. Der Tag ist mies. Und alles ist so schwer, so hart. Red nicht negativ über dein Leben. Sag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und dann hau dir auf den Hintern und renn. Positives Bekenntnis setzt positive Kräfte frei. Du bist Gott so wichtig, weil er dich beim Wort nimmt. Dein Wort ist für ihn ein Befehl. Für die Engel Gottes. Natürlich, Gott wird nicht für dich arbeiten. Glaub nicht, dass Gott vom Himmel runterkommt und dass er für dich arbeitet. Aber er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern. Gott nimmt dich ernst und wichtig. Er nimmt dich beim Wort. Du sagst es. Nun, das ist auch. Und immer wieder, wenn ich so die Bibel lese, da heißt es, du sagst es. Und Mutter Maria, als der Engel zu ihr geredet hat, im Traum oder was weiß ich, in einer Vision, dann sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn du in der Bibel was liest, rede mit Gott und sag, Gott, danke. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Hier in der Bibel heißt es, wer bittet, der empfängt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wer sucht, der wird finden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und klopfe an, es wird dir aufgetan. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Immer wieder, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du sagst es. Selbst der Dümmste hat Autorität. Hör mir gut zu. Der dümmste Mensch. Und deshalb geht es manchmal den dümmsten Menschen gut. Weil sie so einfältig sind, so kindlich. Sie sprechen und sie nehmen. Und sie haben es. Gott hat es jedem Menschen gegeben, der es einfach haben will. Sprich aus und du hast es. Mit deinen Worten steht in der Bibel, wirst du verdammt oder selig, gerettet oder geheilt, was auch immer ist, oder krank. Mit deinen Worten, du sagst es. Ich bin krank. Oder wenn du zum Arzt gehst, das weißt du, was der Arzt dich fragt? Was fehlt dir? Oder was fehlt ihnen? Was brauchen sie? Und dann fangst du an zu jammern. Und dann erzählst du, was dir alles so fehlt. Sag doch Gott, was du alles so erstmal hast. Wie reich du bist. Wie gesegnet du bist. Wenn du morgens aufstehst und sagst, mein Gott, Halleluja, mit dir werde ich Bäume ausreißen. Berge versetzen. Jede Heilung. Und jetzt, es geht auch körperliche Heilung. Jede Heilung ist der Anfang der Wiederherstellung. Jede Heilung, die kleinste Heilung. Dein Körper wird wiederhergestellt. Du kommst zu neuen Kräften. Du kannst wieder arbeiten. Du kannst wieder laufen. Du kannst wieder Fahrrad fahren. Du kannst all das, verstehst du? Gott sprach und es war. Gott hat das, was er ist, in uns hineingelegt. Wir sind ein Ebenbild Gottes. Du und ich, wir sind Ableger Gottes. Bei uns wirken die Worte genauso, wie bei ihm gewirkt haben bei der Schöpfung. Er sprach und es ward. Es kam in Dasein, auf gleiche Art und Weise. Unser Leben wird durch Worte gesteuert, Geschwister. Deshalb, du bist Gott so wichtig. Er passt auf, was sagst du? Nicht nur, was du planst, was du dir wünschst, sondern was sagst du? Was bekennst du? Unser Leben wird also durch Worte gesteuert. Durch die Worte wird die Kraft Gottes freigesetzt oder sie wird auch blockiert. Wenn du sagst, nein, ich will es nicht, dann kommt es auch nicht und passiert auch nicht. Wenn du sagst, ich kann es nicht, dann kann die Kraft Gottes noch so stark da sein, sie wird nicht funktionieren, sie wird nichts bewirken. Du verhinderst die Kraft Gottes durch deine Worte. Deshalb, wenn du schon nichts hast und nichts bist, dann halt den Mund. Sei still, red nicht unnötiges Zeug. Da, wo viele Worte sind, da geht es nicht ohne Sünde ab, steht in der Heiligen Schrift. Gott respektiert dich, weil er dich lieb hat, weil du sein Kind bist. Er gab dir den freien Willen und er wird dich nicht vergewaltigen. Gottes Glaube an dich kann nur durch Worte freigesetzt werden. Durch die Worte, ja, ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gesegnet. Wenn du nach Hause gehst, wenn du die Treppen hochsteigst, jede Treppe, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und wenn du im 16. Stockwerk wohnst, was glaubst du, wie gesegnet du oben ankommst? Richtig geladen. Ich bin gesegnet. Darum verwende keine Worte, die Gott daran hindern, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Lerne deine Sprache zu heiligen, dein Mundwerk zu heiligen. Entschuldigung, unser Maul ist unser Problem. Nicht nur, was der Mensch isst, sondern auch, was er ausspricht. In der Bibel heißt es, was der Mensch ausspricht, das verunreinigt den Menschen. Oder das heiligt auch den Menschen. In meiner Bibel heißt es, du sollst den Namen Gottes nicht unnötig in deinem Mund führen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Ja, wie machen wir das? Indem wir negativ über uns selbst reden. Gott ist in dir. Und wenn du über dich selbst schlecht redest, dann redest du über Gott, der in dir wohnt, Schlechtes. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 13, ich glaube, darum rede ich. Ich glaube, darum rede ich. Rede die Minderwertigkeit raus aus dir. Sag, nein, ich bin nicht billig, minderwertig, primitiv. Ich bin reich, ich bin ein Königskind, geliebt vom Herrn, von Ewigkeit her, nicht nur erst seit meiner Bekehrung. Meine Mutter oder mein Vater wollten mich gar nicht, aber Gott hat mich gewollt. Halleluja. Bekenn das. Und dann musst du nicht immer wieder innere Heilung wieder aufwickeln und durcharbeiten. Und du sollst erkennen, wie Gott dich lieb hat. Das Höchste ist, ich bin sein Kind. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin im Himmel registriert, nicht in Berlin. Berlin, das ist nur pro forma beim Standesamt, verstehst du? Ich kann auch darauf verzichten. Lerne, mit Gott umzugehen. Liebe Gott, suche Gott. Rede nicht mit Menschen, die negativ sind. Die negativen Menschen, die ziehen dich nur runter. Gott arbeitet an dir. Und du solltest diese Predigt hören. Oder nicht nur diese Predigt, sondern viele andere Predigten, die ich auch auf dem Internet habe. Gott will dich erlösen von der ganzen verkehrten Bande, die um dich herum sind, ist. Du solltest nur merken, diese Bande will dich nur kaputt machen. Das sind Räuber und Diebe und die saugen dir alles ab. Da betest du, empfängst Kraft des Heiligen Geistes, wirst gesegnet und dann ziehen sich die Würmer aus der Nase. Funktioniert das schon? Geht es dir schon besser? Hast du Freude? Wie sieht es da aus? Verstehst du? Und die fragen dich aus. Am besten ist, du bist allein für dich und redest nur mit Gott. Und die anderen Menschen, das ist nett, schön, dass es euch gibt. Aber der Teufel benutzt Menschen, Autoritäten benutzt, die dich fertig machen. Das Böse, das Negative wird mit Worten ausgetrieben oder auch in Schranken gehalten. Und nichts ist heute so wichtig wie das positive Bekenntnis. Rede die Worte Gottes. Ich glaube, darum rede ich, hat Paulus gesagt. Rede kein falsches Zeugnis über deine Arbeit, deinen Chef. Fang an, über deine Firma positiv zu reden. Das ist die beste Firma. Ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Oder die Gemeinde, oder Geschwister. Wenn du negativ über deine Geschwister redest, wundere dich nicht, wenn die dich dann beißen und kratzen und fressen. Aber rede von positiv. Oh, ich freue mich über meinen Bruder, meine Schwester. Ich freue mich über jeden Menschen. Die Menschen sind so schön. Schau doch die Menschen an. Auch alte Menschen, auch kranke Menschen haben eine gewisse Schönheit in sich selbst. Wir haben das verkannt. Wir denken nur, die jungen Menschen, das sind die Glücklichen. Nein. Wenn jemand so ein erfülltes Leben hat, lebenssatt ist, verstehst du, das ist was Schönes. Wenn man bis ins hohe Alter noch sehend ist und hörend ist und noch die Gnade Gottes genießen kann, das ist halt etwas Wunderbares. So fangen auch positiv zu beten. Viele Menschen beten negativ. Sie klagen Gott ihre Nöte und betteln und betteln und betteln. Wir als Kinder Gottes sind keine Bettler. Wir sind Königskinder. Wir sind Gebende. Ja, und nicht nur, bitte Heiland, hilf uns, bitte Heiland, steh uns zur Seite. Wir lesen nirgendwo groß in der Bibel, dass die Leute gebettelt haben. Die Jünger Jesu haben nicht gebettelt. Die haben gesagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich im Namen Jesu. Sei geheilt, steh auf. Du bist wertvoll vor Gott. Gott sieht dich mit anderen Augen, als du dich selbst manchmal im Spiegel siehst. Ganz anders. Er schießt hinter deine Maske, hinter deiner Fassade, sieht Gott, wie du wirklich bist, deine Seele. Und manchmal ist vielleicht deine Seele ganz zart oder manchmal ganz grob und klotzig. Gott sieht dich, wer dich geschaffen hat, in aller Liebe. Dein Leben mag verstümmelt sein, du bist verkommen und verschandelt von Menschen, so wie der verlorene Sohn. Du stinkst nach dem Schweinestall. Aber Gott sagt, das war mein Sohn. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der kommt nach Hause. Freut euch, Musi, her, Maskalb her, das beste Kleid her. Nicht nur das Schlechteste, das, dass man vielleicht für Caritas ein Rotes Kreuz geben würde. Dein Leben mag verdorben sein, du bist verwahrlost, vielleicht deformiert, schlimm zugerichtet von anderen Menschen. Ich sag dir, wenn du vor Gott stehst, siehst du dich selbst mit ganz anderen Augen. Gott hat mich gewollt. Das ist der Mann, die Frau, den Gott geschaffen hat. Auch wenn du durch Tiefen gegangen bist, auch wenn dein Gesicht Furchen und Runzeln hat. Gott denkt nicht mehr an deine Sünden. Ihn interessieren deine Sünden überhaupt nicht. Du sagst ja, ich bin ein Sünder. Wir sind allzumal Sünder. Ja, das sind wir. Aber wir haben die Gnade Gottes bekommen. Wir sind begnadigt. Und Gott will dir all deine Sünden vergeben, deine Sünden sogar hinter sich werfen, all deine Lastern, die Schande, die will dir wegnehmen. Als die Israeliten in das gelobte Land durch den Jordan hindurchgegangen sind, das Erste, was sie gemacht haben, Gott hat die ganze Schande von ihnen genommen, die Schande Ägyptens. Das ist ein Bild auf die Taufe auch, ich werde nachher ein paar Gedanken noch darüber sagen. Die Schande Ägyptens, was der Pharao und was die Wüste dir angerichtet haben, das wird alles abgewaschen und die Schande wurde abgenommen. Und Gott ist nicht nur dazu da, und hören wir gut zu heute, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott ist nicht ein strafender Gott, meine Lieben, passt auf. Er ist kein Staatsanwalt und kein Polizist. Weißt du, er ist nicht da, um dich zu bestrafen und dich zu verdammen. Nein, er ist da, um dich zu erlösen und zu erretten und dir zu helfen und dich weiterzuentwickeln und dich zu vollenden. Dazu ist er da. Jesus kam in diese Welt, um alle Menschen zu erleuchten, nicht nur dich, glaub mir das. Verstehst, sei kein Egoist, nur Hauptsache, ich komme in den Himmel. Nein, für alle Menschen. Johannes 1, 1. Johannes Kapitel 1, Vers, oh nein, nicht, Johannes 1, Vers 9, so. Johannes 1, Vers 9. Er war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt gekommen sind und in diese Welt kommen werden. Jesus erleuchtet alle Menschen, die mal geboren sind, ob es jetzt noch vor der Kreuzigung, vor der Sintflut war. Er erleuchtet alle Menschen. Von Adam bis zum letzten Baby in der Zeit des antichristlichen Reiches geboren wird. Er erleuchtet alle Menschen. Seit Golgatha, jetzt halte ich fest, das ist meine Erkenntnis, kannst denken, was du willst. Seit Golgatha war ein Polsprung. Ja, das richtig gehört, ein Polsprung. Die Sonne stand 3 Stunden still. Wusste nicht, soll ich links oder rechts mich drehen? Und da war ein Polsprung, seit Golgatha, diese 3-stündige Sonnenfinsternis. Und plötzlich geht die Sonne anders auf, jetzt auch in deinem Leben. Die Sonne ging unter im Leben von Jakob, als er weglief und seinen Vater, Mutter verließ und vor seiner Sünde floh zum Laban nach Mesopotamien. Die Sonne ging unter und als er wieder zurückkam und mit Gott rang, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und der wurde von Gott berührt. Da heißt es, und die Sonne ging wieder auf. Interessant. Verstehst du? Und dazwischen 21 Jahre lang war das Finsternis. Er lebte in Finsternis. Und die Sonne Gottes scheint über Gerechte und Ungerechte. In Titus Kapitel 2, Vers 11, da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Ich betone, allen. Auch die, die nicht an Gott glauben. Allen Menschen ist die Gnade Gottes erschienen und erzieht diese Gnade alle Menschen, dass sie absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu vielen guten Werken. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Du kannst froh sein, dass du diesen Stern von Bethlehem gesehen hast. Er ist mir erschienen. Paulus sagt, er ist mir erschienen als eine unzeitige Geburt. Ich habe schon fast das ganze Leben verlebt, alles vertan und verplempert. Und mir ist er erschienen. Und ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung, nur nebenbei. Gott sandte Jesus für dich und mich, um dich und mich zu erlösen, um dich und mich als sein Kind anzunehmen. Gott sandte Jesus, um dich und mich nach Hause zu bringen, damit Gott uns versteht, damit wir uns mit Gott, uns Gott nähern können. Jesus, und jetzt komme ich zu der Taufe. Jesus hat sich für dich taufen lassen, im Jordan. Er musste nicht getauft werden. Er war der Heiligste. Er war ohne Sünde. Und Johannes der Täufer will ihn nicht taufen und sagt, ich müsste von dir getauft werden, aber nicht, dass ich dich taufe. Und dann sagt er, bin ich einmal wert, dir die Schuhriemen aufzumachen? Also die sind ins Wasser hineingestiegen und Jesus wurde im Wasser untergetaucht mit seinem ganzen Körper, so erzählt uns die Bibel, berichtet uns die Bibel. Und er ist dort uns zur Sünde geworden, ist einer von uns geworden. Und wer jetzt in dieses Taufwasser getauft wird, der wird nicht zum Sünder, sondern zum Heiligen. Wer da rauskommt, der wird ein Heiliger. Ich weiß nicht, ob du die Taufe dir jemals verständlich gemacht hast. Mir ist es so wichtig, die Taufe. Ich habe schon viele hunderte Menschen getauft in meinem Leben, seitdem ich predige in den letzten 50 Jahren. Und für mich ist immer eine Freude, das ist ein Dienst. Ja, wie eine Hebamme. Die Kinder, die kommen zur Welt, verstehst du? Die werden geboren ins Reich Gottes. Und das ist die Wiedergeburt. In der Bibel heißt es im Johannesevangelium Kapitel 3, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Da ist die Geistestaufe und die Wassertaufe gemeint. Beides zusammen. Und Johannes der Täufer, der, als er noch am Jordan tauft, und dann sagt er, aber der, der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Was das auch immer ist. Dass du wieder Dampf hast, dass du wieder gehst, dass du wieder funktionierst. Ohne Feuer gibt es kein Leben, keine Funktion. Jesus ist einer von uns geworden, damit wir einer von ihm werden können. Wer sich jetzt auf den Namen Jesus tauft, hör mir gut zu, wer sich jetzt auf den Namen Jesus tauft, der wird erlöst, der wird selig, Halleluja. Wer sich jetzt auf den Namen Jesus tauft, der wird teilhaftig der Göttlichkeit, der wird selig, preis dem Herrn. Der bekommt den Heiligen Geist. Das ist ein wunderbares Gnadenwerk. Ja, und er kann nach der Taufe, das Große für mich ist, der kann Jesus Herr nennen. Vorher ist das nicht möglich. Vorher kannst du nicht Jesus Herr nennen, weil Taufe ist eine Unterordnung, ein Gehorsamschritt. Ich beuge mich, ich lasse mich beerdigen. Im Geist, symbolisch, das ist wie ein Theaterstück. Verstehst du? Ich lasse mich beerdigen. Ein Symbol, wir müssen ein Symbol verstehen. Symbol, die Symbolkraft der Taufe. Ja, und wenn du dich taufen lässt, Bruder, Schwester, egal was du bist, ich möchte zuerst mal die getauft werden ermutigen, aber ich freue mich selber über meine Taufe. Ich bin schon mit einem Fuß im Himmel. Mit einem Fuß bin ich noch auf dieser Welt. Aber mit einem anderen Fuß bin ich im Himmel. Ja. Und Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch den Heiligen Geist senden, einen Beistand, der wird bei euch bleiben. Nicht nur gelegentlich am Sonntag, nein, ewiglich. So, mein Thema heute ist, du bist Gott sehr wichtig. Halleluja. Jeder einzelne von uns ist Gott sehr wichtig. Preis dem Herrn. Und du wirst einen Beistand bekommen, damit du nicht hilflos durch das Leben gehst, damit du nicht verzweifelst. Ohne den Beistand, den Heiligen Geist, wirst du das Leben hier nicht meistern können. Da hast du keine Kraft, bist nicht stark genug. Aber der Heilige Geist greift dir unter deine Flügel, richtet dich auf. Und deshalb, ohne der Taufe wirst du auch den Heiligen Geist nicht kriegen. Natürlich, Gott macht manchmal Ausnahmen. Ich denke nur beim Cornelius, die empfingen den Heiligen Geist, als Petrus predigte, aber ganz schnell haben sie sich taufen lassen. Manchmal ist Gott schneller, ja, dass wir als Menschen gar nicht so schnell sind. Und gibt seinen Heiligen Geist, weil er sieht, die Leute machen sowieso, ob sie vorher oder nachher machen, spielt jetzt keine Rolle. Sie werden sich taufen lassen. Das war beim Cornelius. Ohne den Heiligen Geist wirst du immer das beklemmende Gefühl haben, dass du minderwertig bist. Spürst immer wieder, Gott ist so weit weg. Ich bin im Funkloch. Ich habe keine Verbindung mit dem Himmel. Verstehst du? Manchmal spürst du, aber weil du den Heiligen Geist hast, hast du einen Anschluss, immer permanent Anschluss an den lebendigen Gott. Wer ohne den Heiligen Geist ist, der hat nicht diese innere Gewissheit, meine Sünden sind vergeben. Ja. Bei der Taufe, für mich ist die Taufe ein Abschluss meiner Bekehrung gewesen. Ich habe zuerst Buße getan, oh, was habe ich an Sünden bekannt? Habe ich wirklich die Sündenvergebung? Habe ich wirklich meinen Frieden mit Gott? Komme ich in den Himmel und so weiter? Aber als ich getauft wurde, nach der Taufe, habe ich nicht mehr um Buße getan über das, was vergangen war. Meine Sünden sind abgewaschen worden. Halleluja. Meine Sünden sind abgewaschen worden. Der Heilige Geist vermittelt mir die Gewissheit, dass ich ein Eigentum Gottes bin, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Der Heilige Geist vermittelt mir die wahre Gotteserkenntnis. Es zeigt mir den Vater und Jesus und den Himmel und diese himmlische Welt. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes, diese erste Liebe, in meinem Herzen ausgegossen. dass ich Gott liebe, dass ich Sehnsucht nach Gott habe und dass ich zum Vater im Himmel, aber lieber Vater spreche. Das konntest du vorher nicht. Zuerst sprachst du Jehova, Allah oder was weiß ich, was das alles war. Oder Herr. Aber jetzt kannst du aber Daddy, Papi sagen. Das ist ganz was anderes. Der Heilige Geist nimmt dir alle Vorurteile weg, alle Bedenken und Ängste. Der Heilige Geist macht dich kühn. Deshalb brauchen wir unbedingt den Heiligen Geist nach der Bekehrung. In Russland, ja, du solltest als Christ nach Russland gehen. Dort lernst du vielleicht das wahre Christentum, vor allem in der Untergrundkirche. Ich habe irgendwo eine Gemeinde mit angefangen, in der Gegend vom Ural, in den Uralgebirge. Und da haben Leute sich bekehrt und die sind noch an dem Bekehrungstag gleich getauft worden. Im Wasser. Es war März, es war nicht warm. Ich weiß, wie schlimm das ist, also im Winter oder im Frühling getauft zu werden. Und die haben da getauft, sogar schwangere Frauen. Ich habe zuerst mal war entsetzt. Dann sagt der Pastor zu mir, Bruder Martudis, wenn bei euch jemand im Winter stirbt, wartest du auch bis Frühling ist, um zu beerdigen. Nur nebenbei. Und die haben dort getauft. Und dann haben diese Leute mitgenommen zum Gottesdienst und so lange mit ihm gebetet. Mit einem haben sie die ganze Nacht durchgebetet, bis er den Heiligen Geist hatte, bis er in Sprachen gesprochen hat. Und da hat er gesagt, weißt du, wir leben in einer kommunistischen, atheistischen Welt. Die gehen wieder zurück, da wo der Teufel herrscht und regiert. Und da brauchen sie die Kraft des Heiligen Geistes, um gegen den Strom zu schwimmen. Ja, so sind die Christen im Untergrund. Christen in Russland gewesen, sonst hätten sie diesen Kommunismus, 70 Jahre Atheismus nicht überlebt. Der Bischof, den ich begleiten durfte, der war 28 Jahre im Gefängnis und seine Frau war auch einige Jahre, Jahrzehnte im Gefängnis. Die kennen das Gefängnis und die wissen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir die Gefängnisse nicht überleben. So, der Heilige Geist kappt alle Wurzeln des Verderbens in deinem Leben, die Wurzeln der Bitterkeit, alles, was so Krankheit verursacht, die Wurzeln der Einsamkeit, des Unglaubens. Und mit dem Heiligen Geist startest du ein neues Leben. Halleluja. Der Heilige Geist gibt dir Starthilfe. Und dann musst du natürlich weiterfahren. Vor Jahren habe ich meine Batterie war leer, dann musste ADAC kommen und mir das Auto wieder flott machen. Und dann hat er gesagt, jetzt fahren Sie mal ein bisschen spazieren, Herr Matutis. Und dann muss ich eine ganze Weile fahren, bis meine Batterie richtig geladen war. Und deshalb, wir müssen auch mal in die Versammlung gehen, dann Gottes Wort hören, dann vielleicht Zeugnis geben und vieles andere mehr, bis wir genug Power geladen haben und Gott dienen können. Der Heilige Geist gibt uns Hilfe zur Selbsthilfe. Hör mir gut zu. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Helfer, ein Tröster, ein Beistand. Nein, er gibt uns Hilfe zur Selbsthilfe, dass du Lebenslust hast, Lebensfreude hast, dass du begeistert bist vom Leben und mit ihm fängt dein Leben wieder ganz neu an. Das ist Wiederherstellung. Du wächst nicht mehr, du wächst jetzt. Entwickelst dich Stück für Stück. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes kannst du wieder die dürren Blätter loswerden. Ich werde nie vergessen, eine meiner ersten Visionen oder Offenbarungen Gottes, ich weiß nicht, was ich das sagen kann, ich habe ein Problem gehabt. Wie werde ich mit meiner Sünde fertig, mit meinen Sünden? Ich habe verschiedene negative Gewohnheiten, Angewohnheiten gehabt. Wie werde ich mit diesen Dingen fertig? Und dann bin ich auf unserem Grundstück gegangen. Da hatten wir einen Eichenbaum und habe einen Stock genommen und immer wieder mal so die trockenen, dürren Blätter im Frühjahr abgeklopft. Dann sagte mir eine Stimme, und Johannes, genau das Gleiche machst du mit deinen schlechten Gewohnheiten. Wart, bis der neue Saft im Frühling hochkommt, da fallen die Blätter von selber ab. Und ich habe eines festgestellt, wenn der Heilige Geist, dieser Saft Gottes in meinem Leben hochgeht, dann fallen die alten Blätter von selber ab. Gott liebt dich, und zwar bedingungslos. Und er will, dass diese alten Blätter abfallen, aber das muss nicht durch deine Kraft, vielleicht kriegst du mal ein Blättchen und das nächste Blättchen auch weg. Aber wenn dieser Saft insgesamt hochsteigt in deinem Leben, da fällt alles von selber ab. Gott nimmt dich ernst, er hört auf dich, er hilft dir, er verlässt sich auf dich. Ja, er vertraut dir sogar seine Gaben, die Gaben des Heiligen Geistes. Gibt sogar dir noch Ämter. Stell dir mal vor, du kriegst noch ein Amt, was für Amt das auch immer sein mag. Es gibt verschiedene Ämter, verschiedene Aufgaben im Reich Gottes. Ich meine nicht nur in einer Gemeinde, da gibt es vielleicht Vereinsmeierei, aber im Reich Gottes gibt es Aufgaben, dass du Fürbitter wirst, dass du ja irgendwas Besonderes für Gott machst. Paulus wurde ein auserwähltes Werkzeug. und sagt, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wenn du in der Gegenwart Gottes hineinkommst, dann siehst du dein Leben ganz anders. Du siehst, ach, ich bin nicht nur zum Sitzen da und zum Däumchen drehen und Halleluja sagen, berufen. Ich habe irgendeine Aufgabe. Ich möchte Menschen helfen, Menschen dienen. Und dann zwingst du dich nicht, den Menschen zu dienen, sondern hast Freude dabei. Und ja, da bekommst du eine innere Befriedigung, Wohlbefinden. Weltmenschen verstehen das nicht und sagen, wie mag das zugehen? Du bist verrückt. Stehst du verausgabst dich? Nein, wer richtig Gott liebt, mit Gott lebt, der verausgabt sich nicht, der brennt nicht aus. Ich habe keinen Kraft, bin erschöpft. Oh, Herr, hilf mir. Nein, die, die auf den Herrn hoffen und dem Herrn vertrauen, die kriegen immer wieder neue Kraft. In den Augen der Welt bist du krank. Ich will nie vergessen, vor gar nicht so langer Zeit schrieb mir eine Mutter, und ja, Bruder Matthäus, kannst du für mich beten? Ich bete für die Leute, wenn sie mir schreiben und Gebetsanliegen bringen. Und die schrieb, stell mal vor, meine Tochter ist zum Psychiater gegangen, also die Mutter schrieb, und hat den Psychiater gebeten, zu uns nach Hause zu kommen und mich zu untersuchen, ob ich normal bin, ob ich nicht verrückt bin. Seitdem ich bete und Bibel lese und in die Gemeinde gehe oder in die Kirche gehe, es war eine Landeskirche noch dazu, verstehst, in die Kirche gehe, dann denkt meine Tochter, ich wäre verrückt. Und manche Leute denken, wenn du die Bibel liest und betest und in die Kirche gehst, bei dir stimmt oben was nicht. Und die sind zum Psychiater, also der Psychiater hat sie untersucht und sagt, ihre Mutter ist ganz normal. Sie ist religiös geworden, ein bisschen, aber sie ist ganz normal, also da ist nichts Negatives festzustellen. Aber die Tochter glaubte, die wäre verrückt und wollte sie sogar entmündigen. Und sie hat in ihrer Not mir geschrieben und sagt, Pastor, bete, dass das nicht passiert, dass meine Tochter mich nicht entmündigt. Hat die Tochter sogar noch Sektenbeauftragten beauftragt, auch zu prüfen, ob die Kirche, da wo sie hingeht, das war eine landeskirchliche Gemeinschaft, um zu prüfen, ob das eine richtige Kirche ist. Das ist, Leute sind verrückt. Die haben gar keine Ahnung, was Glaube, Religion und Gott und Welt und der Teufel ist. Nur in aller Liebe. Wenn jemand gläubig wird, dafür haben die Ungläubigen keine Erklärung. Die verdammen und verteufeln einen. Deshalb wirft die Perlen nicht vor die Säue. In aller Liebe. Gott hat dich lieb. Aber du musst nicht alles erzählen. Du musst keine Seelenstriptease machen und sagen, Leute, schaut her, ich bin Christ geworden. Halleluja. Und dass du dich entblößt. Nein. Es sei denn, da fragt dich, was ist mit ihnen los? Wenn du gläubig wirst, hast du eine andere Aufklärung. Dir sind die Augen geöffnet worden. Du siehst die Dinge dieser Welt des Lebens, dein persönliches Leben, so wie Gott dich sieht, und du redest wie Gott. Das mag komisch klingen, du redest mit Autorität. Wenn der Heilige Geist dir Jesus verklärt, dann hast du keine Angst mehr, auch nicht vor dem Sterben. Dann weißt du, wenn ich diese Welt verlasse, ich gehe nach Hause. Meine Heimat ist dort in der Höhe, Lob und Dank. Angst, dass, ja, dass Gott dich verlassen hätte, das kommt gar nicht für dich in Frage, Lob und Dank. Gott wird dich auch nicht verlassen. Und er sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Am Anfang des Jahres hat Gott mir ein gutes, schönes Wort gegeben. Ich werde dich nicht fallen lassen. Verstehst du? Das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle meine Brüder und Schwestern. Gott wird dich nicht fallen lassen. Egal, wie hart und wie schwer das Leben wird. Wenn der Heilige Geist dir Jesus verklärt und dich an Jesus erinnert und dich zu Jesus führt, dann hörst du ihn und nicht mehr auf deine Fehler, auf deine Schwachheiten, auf das, was nicht so ist, wie es ist. Es kommen die Tage, die einem nicht gefallen. Das predige ich immer wieder, weil manche Leute nicht vernünftig sind. Die denken, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme. Im Gegenteil. Hast mehr Probleme, wie du es vorher hattest. Aber in dem allen überwinden wir weit. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe. So, der Heilige Geist versteht, was du brauchst und versucht dir die Gnade zu erklären. Du lebst aus der Gnade, Bruder. Du lebst aus der Liebe Gottes. Das ist ein Geschenk des Himmels. Du lebst nicht aus dir selber. Und du musst nichts produzieren. Du musst niemand was beweisen. Ich muss niemand was beweisen. Ich bin ich, Halleluja. Und du kannst du sein, wenn du willst. Ja, aber du bist in einer ganz anderen Position. Darum, Jesus hat festgestellt, die Menschen brauchen unbedingt den Heiligen Geist. Ich gehe zum Vater und ich werde den Vater bitten, nicht um einen Engel, sondern ich werde um den Heiligen Geist bitten, der ihnen zur Seite steht. Und der Vater wird Ja, der Vater hätte gerne einen Engel geschickt. Im Alten Testament, da wimmelt es nur von Engeln. Ja, aber durch die Engel werden die Menschen nicht besser, werden nicht verändert. Die amüsieren sich köstlich, aber das ist auch alles. Aber der Heilige Geist in euch wird euch helfen, eurer Schwachheit. So, durch den Heiligen Geist sind die Menschen anders geholfen und geworden. Und die haben anders die Gnade Gottes erlebt. Gott nimmt sie wichtig durch den Heiligen Geist. Die Gottheit wohnt in dir. Stell dir mal sowas vor. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da heißt es, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür auftut, sein Leben auftut, zu dem wollen nicht ich, sondern wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, einziehen. Und dann sind wir als vollkommen. Dann sind wir ein Quartett. Halleluja. Aber sonst, solange nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist bei uns eingezogen ist, ist das Quartett nicht vollständig. Dann hast du nur den schwarzen Peter noch, den Teufel irgendwo. Jesus hatte die Lösung für die Menschen. Er sagte, der Heilige Geist muss kommen, der Tröster. Und ohne der Fürbitte Jesu wäre der Tröster nie gekommen. So, Jesus sah die Notwendigkeit, dass der Tröster kommt. Und dass wir das brauchen. Ich schaffe sonst nicht, wenn ich die Bibel lese, verstehe ich nicht. Ich brauche so einen Philippus, der bei mir auf den Wagen reinspringt und mir anfängt, die Bibel zu erklären. Und dann komme ich automatisch an den Punkt, wie dieser Kämmerer, das Wasser. Es war nicht viel. Ich war an dieser Taufstelle, wo wahrscheinlich dieser Kämmerer getauft wurde, in der Wüste Sinai, auf der Straße von Gaza. Und da ist Wasser. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und Philippus sagt ganz einfach, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ja, an diesen Messias, was der dort gelesen hat. Ja, dann mag es geschehen. Der Heilige Geist hat ihm ins Herz gegeben. Das musst du passieren. Deshalb, ich dränge niemanden zur Taufe. Ich sage den Leuten, wenn sie mal mit mir reden darüber, bete darüber. Der Heilige Geist soll dir die Augen öffnen. Und nicht nur der Philippus hier, der Pastor Matthäus. Der Heilige Geist wurde von der Erde weggenommen, als die Menschen sich nicht mehr vom Heiligen Geist sagen ließen. Und dann kam die Sintflut, dann kam das Verderben. Der Heilige Geist hält das Verderben fest oder fern, dass es nicht kommt. Und das ist auch in unserem Leben, der Herr ist mein Schild und mein Schirm. Durch die Ankunft des Heiligen Geistes habe ich etwas, was vor der Sintflut existierte. Ja, der Mensch ist durch die Ankunft des Heiligen Geistes aufgewertet worden. Psalm 23 noch hier, Vers 5. Du deckst mir im Angesicht meiner Feinde den Tisch, du salbst mir mein Haupt, du schenkst mir voll ein, du bringst mein Becher zum Überlaufen, du machst es. Und Gutes und Barmherzigkeit wird folgen, nicht nur ab und zu, sondern mein Leben lang. Halleluja. Und das ist, was Gott für dich vorbereitet hat. Trotz den vielen Schwierigkeiten, was du hier im Leben hast, in diesen Startschwierigkeiten. Wir haben hier in dieser Welt, wenn wir Christen, wir haben nur Startschwierigkeiten, bis wir so richtig auf Touren kommen. Aber wenn wir mal auf Touren sind, dann läuft es, dann hast du keine Probleme mehr. So, und du siehst, wie es dann passiert, dann wirst du gesegnet, dann kannst du dich selbst mit wenigen Dingen abfinden und sagst, gut, ich weiß, das ist nicht alles das Beste. Denen, die Gott lieben, wird das Beste noch kommen und folgen. Bleibe mit Gott verbunden, wird eines der nächsten Themen sein am Freitag. Bleibe mit Gott verbunden und es fließt immer und immer wieder was Neues. Und mit der Taufe, noch ganz kurz, dann bekommst du all die Segnungen Gottes. Überleg einmal, du wirst hineingetauft in all die Bündnisse des Herrn. Du kriegst die Segnung Adams, du kriegst die Segnung Noahs, du kriegst die Segnung Abrahams und du kriegst die Segnung Jesu und all die Segnungen, die der Herr versprochen hat. Du kriegst die Segnungen der Gnade und du kriegst auch die Segnung des Gesetzes. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und dann hörst du die Worte des Vaters im Himmel, Matthäus 25, Vers 34. Kommt her, ihr Gesegnetes des Herrn. Ist das nicht herrlich? Kommt her, ihr Gesegnetes des Herrn. Und ich möchte bei den Gesegneten sein, bei den Seligen, bei den Glücklichen, ja. Und wer ist es? Und die Bibel sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Der wird selig werden. Der wird gesegnet werden. Selig ist, ja, du flippst aus. Du hast etwas, was man nicht für Geld und gut kaufen kann. Die meisten Menschen sind, ja, verkehrt. Ohne Glauben ist die Taufe sinnlos, umsonst und unnütz. Kommt hier, ihr Gesegneten, und nehmt das Reich in Besitz. Mit der Taufe nimmst du das Reich Gottes in Besitz. stehst auf und fängst an, ein neues Leben. Halleluja. Nimm das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Das sind Worte Jesu. Wer sich taufen lässt, der schließt mit Gott einen Bund, der kommt wieder in seine Bestimmung hinein. Ich bin ein Kind Gottes, von Gott gewollt, vom Anfang der Schöpfung. Ja, von da an, seitdem wird mein Leben von Gott geregelt und geordnet. Seitdem, ja, bin ich versetzt an himmlische Örter. Da höre ich, wie Moses und Elia sich unterhalten. Ja, ich erlebe die herrlichen Dinge. Jesus hat auf sein Reich verzichtet, hat sich taufen lassen und ist für uns zur Sünde geworden. Und jetzt jeder, der sich heute taufen lässt, biblisch taufen lässt, nimmt das Reich Gottes ein. Nimm ein das gute Land. Das fängt so an. Diese Tage habe ich noch die Geschichte vom Naaman gelesen. Der war aussätzig, aus Syrien kam der Mann. Und der wollte beim Propheten Heilung bekommen und der Prophet hat gar nicht groß ihm die Heilung gebracht. Der hat sich ausgemalt, der wird mich mit Öl salben, der wird mir seine Hände auflegen und so weiter und den Namen des Herrn anrufen. Nee, der sagt, Gehasi, geh mal raus und sagt dem Mann, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Für manche ist schon einmal zu viel. Aber der soll sich 7-mal im Jordan taufen, dann wird er gesund. Und dann geht er am Jordan, da diskutiert zu mir meist, die meisten Christen heutzutage, ja, ich habe die Babytaufe, ich habe die Taufe und ich habe die Taufe und die Taufe, reicht das mir nicht. Ja, und meine Gewässer von Damaskus sind besser als dieser dreckige, schmutzige Jordan hier. Und dann hat er sich doch überreden lassen von seinen Knechten und hat sich taufen lassen, so wie der Prophet ihm gesagt hat. Und als er 7. Mal aus dem Wasser kam, das gibt's doch nicht. Der Aussatz ist weg. Das Wunder passiert, wenn wir Gott gehorchen. Ich habe eine schöne Taufe auch im Teglersee gehabt vor einigen Jahren. Da war eine farbige Schwester und ich habe allein getauft. Heute, dieses Mal taufe ich zu zweit. Also, dass wenn jemand was Schlimmes passiert, dass ich abfangen kann. Nur nebenbei. Ich taufe die Schwester und die wird erfüllt mit heiligem Geist, fängt an zu zapfen und schwimmt mir davon. Im Teglersee. Ich musste nur mit der Hand suchen, wo die noch steckt. Ja, aber das ist das Schönste, im Wasser getauft zu werden und gleich erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Das war für mich ein Fest. Da war das Fernsehen noch da, Senderfreies Berlin und was weiß ich was für Journalisten noch da. Die haben gesagt, was ist mit der Frau? Da habe ich gesagt, die Frau ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, die haben es nicht verstanden, dass sowas gibt. Aber das gibt's. Ja. Ich möchte dich heute überreden. Wenn du noch nicht biblisch getauft bist, sträub dich nicht gegen Jesus und protestiere und rebelliere nicht. Tue das, was Jesus gesagt hat. Sei gehorsam. Und für diejenigen, die gehorsam waren, erinnere dich an deine Taufe. Ich habe viele Jahre meine Taufkarte in meiner Bibel drin gehabt. Und wenn der Teufel mich angefochten hat, wenn er mir schlechte Gefühle eingeredet hat, Komplexe und was weiß ich, habe ich gesagt, hier, mein Herr, hier steht es. Hier habe ich einen Bund mit Gott geschlossen. Ich habe mit dir keinen Vertrag mehr. Und sie haben mir nichts mehr zu melden. Verstehst? Ich muss dem Teufel ganz klar die Tür weisen und sagen, so ist es, mein Freund. Du bist Gott wichtig. Er will dich ganz haben. Und zwar, Gott mag keine halben Sachen, er mag ganze Sachen. Und deshalb Ganzkörpertaufe, nicht nur ein paar Tröpfchen Wasser auf dem Kopf. Ganzkörper. Ja, Seele, Geist und Leib. Das Reich Gottes muss in dir voll eindringen. Du solltest teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ein Teil der göttlichen Familie werden. Erst nach der Taufe, halt dich fest, was ich dir gesagt habe, wirst erschrecken vielleicht. Und erst nach der Taufe bist du mein Bruder, meine Schwester. Gehörst du der Familie Gottes, bist im Bund Gottes, im Bund der Heiligen, der Gerechten, ja, der Kinder Gottes, des Volkes Gottes. Und erst dann durch die Taufe sind wir teilhaftig der göttlichen Natur. Vorher sind wir nur verliebt. Oh, ich liebe dich, Heiland, Halleluja. Und verlobt, aber noch nicht verheiratet. Studiere mal die Bibel. Frag mich deine Kirche. Die ist falsch mit der Babytaufe. Gott übergibt sein Reich, seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Für Ungehorsam gibt es keinen Platz im Reich Gottes, kein Segen, keine Aufgabe, kein Amt, nichts. Matthäus 13, nochmals Vers 43 und so weiter. Kommt ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Dann werden die Gerechten im Reich des Vaters leuchten wie die Sonne. Du wirst ein paar Verse weiter. Dann werden sie leuchten wie die Sonne am Himmel. Jesus, sein Reich hat übergeben denen, die er eingeladen hat. Und bei der Taufe, du hast die Einladung angenommen, hast geglaubt, hast Buße getan, alles ist falsch gelaufen, alles hinter mir, alles wird abgewaschen. Und du hast die Einladung gerne angenommen. Und in meiner Bibel heißt es, Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Jetzt beginnt das Gottschauen. Wie bekommt man ein reines Herz? Paulus, seine Geschichte, er war ein Pharisäer, selbstgerecht, scheinheilig, super fromm, beschnitten. Und das ist genauso was wie viele vielleicht die Kindertaufe ist. Beschnitten, aber nicht einmal das. Verstehst du? Nicht einmal das. Paulus war alles, er war alles, er war perfekt nach dem Gesetz. Aber Apostelgeschichte 22, Vers 13, er gibt das Zeugnis hier. Dann kam der Ananias zu mir, sagte, trat vor mich hin und sprach zu mir, lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehend werden. Du sollst wieder normal werden. Du sollst wieder gesund werden. Du sollst wieder hergestellt werden. Du sollst wieder sehend werden. Und zur selben Stunde konnte ich sehen, sagt er. Und da sprach dieser Ananias, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und seine Stimme aus seinem Mund hören sollst. Denn du wirst für ihn noch vor vielen Menschen ein Zeuge sein. Von dem, was du gehört und gesehen hast, durch die vielen Zeugnisse, durch die Offenbarung und von dem, was du gelesen hast. Und dann heißt es, und bitte lies weiter. Und nun, was zögerst du? Was zögerst du? Auf was wartest du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen, den Namen Jesus an. Was zögerst du? Was schiebst du so hinaus noch? Und er stand gleich auf. Verstehst du, früher haben sich Leute bekehrt, gleich bei der nächsten Gelegenheit gleich getauft. Wir haben eine Gemeinde bei uns in der Nazarethkirche in Untermiete gehabt und der Pastor, ein ganz lieber Mensch, ich mag den trotzdem, auch wenn sie nicht ganz so hundertprozentig waren, die haben auf dem Alexanderplatz evangelisiert und da haben sich Leute bekehrt und hat in einem Springbrunnen vom Alexanderplatz die Leute getauft. Die Leute, da wurden Fans und Presse, die haben Schalu gemacht. Aber dadurch brach eine Erweckung bei denen aus. Die Leute haben geredet. Was sind das für Leute, die sogar auf dem Alexanderplatz im Springbrunnen die Leute taufen? Ich finde es toll. Die haben nicht gewartet, bis die heilig werden und bis die das abgelegt haben. Weißt du, für die Taufe musst du nicht heilig sein. Manche Leute denken, sie müssen heilig sein. Ich darf keine Sünde mehr haben, darf nicht mehr rauchen, nicht mehr trinken, nicht mehr negativ denken, ich darf gar nicht, nein, das bist du immer noch. Und dann beginnt erst die Heiligung. Nach der Taufe beginnt die Heiligung. Ja, und die haben das im Springbrunnen am Alexanderplatz die Leute getauft. Ich glaube, 15, 16 Leute haben die gleich getauft. Das war ein Aufsehen. Die Zeitung hat darüber geschrieben. Was zögerst du? Das ist der biblische Weg, wie man gläubig wird, wie man Kind Gottes wird, wie man in den Himmel kommt, wie man selig wird. Was zögerst du? Wir haben so viel Zögerer im Land, hier auch in Deutschland. Ich verstehe manchmal nicht, warum manche Leute nicht weiterkommen. Sie zögern viel zu viel. Und das ist der Weg, wie man ein Gesegneter wird, wie man das Reich Gottes einnimmt. Die Taufe ist eine symbolische Handlung. Du wirst mit Jesus begraben und du stehst mit Jesus wieder auf. Und jetzt beginnt das neue Leben. Ja. Wer vorher nicht stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Und das ist dieses Vorhersterben. Der erreicht das Ziel Gottes nicht, wenn er nicht vorher den Tod mitmacht. Höre 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20. Christus ist von den Toten auferweckt. Er ist der Erste von den Entschlafenen. Und dann nämlich durch einen Menschen der Tod in diese Welt gekommen ist, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen einzigen Menschen, Jesus Christus, wenn du seinem Beispiel folgst. Ich sage, die Taufe ist ein Geheimnis. Mit der biblischen Taufe wirst du in den Leib Jesu eingepfropft. Ja, eingepfropft. Wer das weiß, was das ist. Aber ich will das nicht groß erklären heute. Jetzt musst du nur anwachsen. Da wird einfach in deine Mittel, in der Mitte von dem Zweig, da wird ein Kernchen, ein Weizenkorn reingesteckt und und kann auch was anderes sein, aber ein Weizenkorn reingesteckt und das saugt den Saft raus aus dem Stamm und bringt weiter in den Zweig und plötzlich wächst es an. Und so ist es. Wir bekommen Pfand des Heiligen Geistes. Wir werden versiegelt durch den Heiligen Geist. Ja, nur nebenbei. Mit der Taufe nimmt das Angebot Gottes Gang in deinem Leben. Und Jesus wirkt jetzt weiter. Jetzt bist nicht mehr du, dass du lebst, sondern jetzt lebt Jesus in dir. Halleluja. Und das ist nach der Taufe. Liebe Geschwister, das ist so wichtig, dass ihr nach der Taufe nicht stehen bleibt bei der Taufe. Manche Gemeinden, die Baptisten, bleiben bei der Taufe stehen. Sie reden immer nur von der Taufe. Immer die Taufe, die Taufe. Es ist wichtig, aber die Taufe ist nicht alles. Und im Hebräerbrief heißt es, lass uns fortfahren. Das gibt noch viel mehr als nur die Taufe. Nicht nur die Taufe. Aber die Taufe ist der Anfang. Die Taufe ist ein Akt der Unterwerfung Gott zu Gott. In 1. Korinther 15, Vers 28. Wenn aber alles Christus unterworfen sein wird, dann unterwirft auch er sich selbst, der Sohn, sich dem Vater. Und unterwirft sich ihm, denn dann ist Gott allein Herr, alles über allem. Weißt, die Taufe ist die erste Schritte und Unterordnung des Gehorsams. Erst der biblisch Getaufte kann sagen, Jesus mein Herr. Vorher kannst du sagen, Herr Jesus. Aber dass er dein Herr ist, der das Sagen hat. Und die Taufe ist etwas noch Symbolisches. Aus der antiken Welt, wir verstehen das nicht, wenn man ein Tier ja, irgendwo gekauft hat oder einen Sklaven gekauft hat, ein Tier hat einen Brandmal gehabt und er ist durch das Wasser gegangen, durch die Taufe, er ist jetzt ist der Herrschaftswechsel vollzogen worden, er ist nicht mehr der alte Herr, der Eigentümer, jetzt ist ein neuer Herr, der Eigentümer und es wird ein neues Brandzeichen in sein Leben eingebrannt. Solange man den Schritt der Taufe, der Unterwerfung, des Herrschaftswechsels nicht vollzogen hat, gehört man noch einem fremden Herr, nicht dem Herrn Jesus. Du magst bekehrt sein, aber nur mit dem Verstand, mit dem Mund, aber nicht in der Wirklichkeit. Du kannst sagen, ich bin verliebt in das Mädel oder den jungen Mann, aber du bist noch nicht Eigentum, du hast noch nicht alles ihm oder ihr übergeben. Du bist immer noch in Ägypten, noch ein Sklave Pharaos, in aller Liebe. 1. Korinther Kapitel 10, ich lese hier, Vers 1. Und ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen, dass unsere Väter unter der Wolke gewesen sind, alle durch das Meer gegangen sind, alle miteinander, das ganze Volk Israel, auch das Pöbelvolk. Und sie sind alle auf Moses getauft worden durch die Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken und sie tranken von dem geistlichen Felsen, von Jesus Christus also, der ihnen in der Wüste als Fels nachfolgte. Doch am meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. An den meisten, die da getauft waren, hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht eine halbe Sache machen. Ich bin getauft, das reicht mir. Ach, bin Christ. Nein. Die haben nicht geglaubt, sie haben Angst gehabt, Gott würde sie nicht in das gelobte Land reinbringen, das sind Riesen und so weiter. Und sie sind vor der Grenze des gelobten Landes stehen geblieben und umgedreht und sind 38 Jahre in der Wüste rumgetippelt. Und so viele Christen tippeln in der Wüste herum, weil sie nicht glauben, ja, Gott hat mich rausgeführt, aber er kann mich nicht reinführen ins gelobte Land. Sie haben an Gott gezweifelt. Täusch dich nicht, die Taufe allein macht dich nicht selig. Die Taufe allein macht dich nicht selig. Glaube und Taufe, das ist sehr wichtig. Du musst als Getaufter leben, ja, das neue Leben ausleben, in der Gnade leben, unter der Führung Gottes und so weiter. Und was heißt das, was bedeutet das? Römer Kapitel 8, 6, Vers 8. Sind wir nun aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also jetzt geht es einen Schritt weiter. Und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Du, wenn du getauft bist, du darfst den alten Menschen, das alte Wesen über dein Leben nicht herrschen. Du merkst, mein Schweinehund will wieder hoch. Und er meldet sich, der brüllt und tobt. Mein Kreislauf und so weiter. Kriegt einen roten Kopf. Ja, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Und Kirchenvater August Ignatius, der hat mal gepredigt, gerade über diese Stelle, Also wir müssen gestorben sein als Menschen. Und hier heißt, lese ich weiter, was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Und was er lebt, das lebt er für Gott. Dann fragt ein Bruder, Bischof, wie ist das? Wie ist das, gestorben sein? Dann hat er gesagt, es ist ganz einfach. Du gehst auf den Friedhof. Du weißt, hier ist bei uns, der eine Bruder aus der Gemeinde gestorben, der war kein guter Bruder. Der hat nur Stress und Ärger gemacht, der hat sich gestritten, gezankt und was weiß ich. Und jetzt gehst du auf den Friedhof an seine Grabstätte, du weißt noch, wo der liegt und beerdigt ist. Du sagst alles Gemeinde, was du nur dir ausdenken kannst. Schimpf ihn, verfluch ihn und so weiter. Und er ging hin und sagte, das ist aber komisch. Ich soll fluchen und schimpfen und dem alles Negative vorhalten, was in der Gemeinde war, was für Schaden in der Gemeinde angerichtet hat und so weiter, wie er Verwirrung in der Gemeinde angerichtet hat. Das soll ich dort am Grab sagen. Kam zurück. Und dann sagt der Bischof Ignatius, dann sagt, ich habe noch was. Jetzt gehst du auf der anderen Seite vom Friedhof, liegt Schwester sowieso. Und jetzt gehst du hin und du erzählst alles Gute, was du weißt. Das war eine ganz liebe Schwester, der hat so viel gedient, der hat für andere Leute Kleider gemacht, der hat für andere Leute geputzt, die hat so viel sogar Heiligen die Füße gewaschen. Das sagt er jetzt in seiner Rede, den Heiligen die Füße gewaschen. Und jetzt gehst du zum Grab und sagst alles schön und gut und liebenswürdige über diese Schwester am Grab. Und er sagt, komisch, den einen soll ich verfluchen und die soll ich jetzt selig preisen und komm zurück. Dann fragt er, was hat der Erste dir gesagt? Nix. Und was hat die Frau dir gesagt, die Schwester? Nix. Genau das ist, wenn du gestorben bist, sagst du nichts, ob man dich schimpft oder flucht, dich lobt oder runtermacht. Verstehst? Sagst nichts. Das ist gestorben sein, liebe Leute. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was gestorben sein ist. Und ich warne euch, wenn ihr euch taufen lässt, bei irgendjemand habe ich gesagt, du darfst, was du bei der Taufe nicht darfst. Wenn ich dich runtertauche, darfst du den Mund nicht aufmachen. Du musst den Mund halten. Gestorben sein, begraben sein. So auch ihr, heißt es hier im Römerbrief. Und so auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr Menschen seid, die der Sünde gestorben sind und jetzt in Gott lebt. Du sollst dich dafür halten. Das bist du nicht, aber du sollst dich dafür halten. Wenn du das verstehst, was hier geschrieben steht, liest mit dem Finger und singend, und zwar von hinten am besten. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben bist. Mich gibt's nicht mehr. Und wenn es sich nicht mehr gibt, dann ist es vollkommen wurscht, ob die das erben oder nicht erben, ob sie mir Ärger machen oder nicht. Und da heißt es weiter, und so lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe. Ich muss da aufpassen und alles dran setzen, dass die Sünde nicht in meinem Körper herrscht. Am besten würde ich eins in die Fresse hauen. Verstehst du? Oder an die Gurgel nehmen und durchschütteln. Ja, das würdest du. Sei doch ehrlich, lüg doch nicht so viel. Aber der Heilige Geist sagt, pssst, ruhig bleiben, reg dich nicht auf, nimm Baldrian oder was weiß ich, trink Tee und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Weißt du, jetzt, ich möchte dem zeigen, verstehst du, er soll auch mal spüren, wie es so ist, wenn man einem Schaden anrichtet und einem das Bein stellt. So auch, gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder als Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Weißt du, deine Hände sollen Gott dienen und den Menschen dienen, ja, hilfsbereit sein, gerecht sein und was auch immer ist. Das ist unsere Berufung. Sind wir schon gestorben? Sind wir schon getauft? Ja. Ich hatte jemanden in meiner Gemeinde, in Stuttgart, glaube ich, war das. Dann kommt er, gibt Zeugnis. Verstehst du, wir ab und zu mal haben wir Zeugnisgottesdienst gehabt. Dann sagt der Bruder, Geschwister, ich habe ein Problem. Mein alter Adam kann schwimmen. Verstehst du? Der kommt hoch wie ein Korken. Der geht nicht so schnell unter. Wir müssen gucken, dass der unten bleibt. Ich muss dafür sorgen, dass mein alter Adam, dass deine alte Eva schön unten bleibt. Himmlischer Vater, Jeder meiner Hörer ist so wichtig für dich, ganz was Besonderes. Er ist geliebt vor Grundlegung der Welt. Mit jedem hast du was vor. Jeder einzelne von meinen Geschwistern und meinen Hörern ist von Gott auserwählt. Sie sind ein Gesegneter des Herrn. Sie sollen das Reich Gottes einnehmen und empfangen. Und ich bitte, Herr Jesus, für all diejenigen, die noch ringen mit sich selbst, soll ich mich taufen lassen, soll ich nicht? Ist das der Weg für mich? Herr, öffne ihnen die Augen, wie du dem Paulus die Augen geöffnet hast, dass wir sehend werden oder sie sehend werden. Und dass sie erkennen, dass dein Wille geschieht. Und Herr Jesus, und für all diejenigen, die schon getauft sind, dass sie wirklich sich dafür halten, dass sie der Sünde gestorben sind, ein für alle Mal. Herr Jesus Christus, und ich bete für alle Getauften, dass sie in der Heiligung leben, dass sie begreifen mögen, ja, sie leben nicht mehr für sich, sondern für dich. Herr Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist mein Anliegen auch heute mit dieser Botschaft. Und ganz besonders, Herr Jesus, du nimmst jeden von uns so wichtig. O Herr, deshalb hilf uns, dass wir auf unsere Worte aufpassen, dass wir keinen Unsinn reden, dass wir nicht irgendwie uns selbst mit Dreck beschmeißen und selbst uns besudeln. Herr Jesus, heilige du uns auch an unserer Zunge. Heilige du unsere Zunge, dass wir nur Gutes reden, dich loben und preisen und deine Taten verkündigen. Halleluja, halleluja. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.